Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trekkäse, nämlich Folge 66. Zusammen mit Elle.
Hallo zusammen. Ja, 66, das ist ja fast so ein bisschen Star Wars-ig, ja, so Order 66.
Ja, okay. Ich bin ja froh, dass du nicht irgendwie an, keine Ahnung, teuflische Beschwörungen oder Sex denkst.
Irgendwelche anderen finsteren Machenschaft.
Ja, und ihr habt gehört, ich bin auch dabei, Britt-Marie, hallihallo. Und Marcel ist heute leider nicht dabei und TJ auch nicht. Das heißt, wir wuppen das jetzt heute gemeinsam.
Genau, geht auch so. Haben wir ja schon mal gemacht.
Ja, natürlich. Wir wollten ja ursprünglich die 1 und die 2 zusammen besprechen, die 3 und die 4. Und dann haben wir aber so lange schon über den Piloten gesprochen, es gab auch echt viel zu besprechen, dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir so nächstes Mal 2 und 3 und dann eben 3 und 4 etc. etc. Mhm. Bevor wir das aber machen, meine klassische Frage natürlich an dich. Was hast du geguckt? Hast du überhaupt was geguckt? Hast du Zeit gehabt?
Ich habe nicht viel Zeit gehabt, aber ich habe so Star Trek technisch einfach so, weil das ja mit aktuellen Dingen, die jetzt kamen, zu tun hat, habe ich mir TOS, The Arena, angeguckt, also das erste Auftauchen der Gorn. Aber das hatte ja eben genau, wird ja erwähnt von La'an in der ersten Folge, wie sie halt ja selbst ihre eigenen unschönen Erfahrungen mit den Gorn hatte. Um das wieder aufzufrischen und dann nochmal eher so in Richtung Picard habe ich mir nochmal die allererste Borg-Folge Q Who angeguckt, also wo auch Borg und Q und Geinen vorkommen. Und muss sagen, das passt wunderbar mit dem, was wir als an neuen Stories dazu bekommen haben. Muss sagen, so ja, die Leute, die heutzutage Star Trek machen, kennen ihren Stoff und können da hervorragend mit umgehen. Ja.
Ja, ich habe wie du auch Star Trek geschaut die Woche und zwar auch passend zu unseren Folgen heute einmal Enterprise 319 Damage, wo das erste Mal die Ena auftauchen. Das ist ja die Spezies, die Alien-Spezies, der Hammer angehört, unser Chief Engineer, den wir hier das erste Mal auch dann treffen in der Folge 102, 103, 100, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall in einer der beiden Folgen, taucht er das erste Mal auf und das war aber irgendwie so nicht wirklich sehr ergiebig, also sie tauchen halt auf und man erfährt nicht so viel über diese Alien-Spezies, aber okay. Ach nein, entschuldige, habe ich 319 Damage gesagt? Nein, ich meinte Enterprise 414, die Ena und Damage, da waren die Illyria, die das erste Mal aufgetaucht sind, so rum war's.
Genau
andersrum. Ja, die beiden habe ich mir angeschaut, beide waren leider nicht ganz so ergiebig, vor allen Dingen die Folge, in der die Illyria auftauchten, war so ein bisschen so, hallo, hier sind wir, tschüss, wir sind wieder weg. Ja. Und ich so, okay. Gut. Und dann habe ich noch DS9 516 Dr. Bashir, I Presume, mir angeguckt, wo es um genetische Veränderungen und so weiter geht. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, auch die mit Dr. Bashir zusammenhängen. Deswegen, das war keine Arbeit, das war Vergnügen.
Ja.
Dann habe ich eine kleine Folge zu empfehlen, Podcast Rückspultaste. Es ist ein Retro-Podcast, das heißt, die erinnern sich im Grunde an verschiedene Thematiken. Unter anderem sind es auch große Star Trek-Fans, weil da auch einer der beiden Sprecher von Trek am Dienstag mit dabei ist. Und die haben jetzt eine Folge gemacht, nämlich ihre 75. Folge, so lange sind die schon am Machen und Tun, die eben um Enterprise geht, denn vor 50 Jahren, am 27. Mai 1972, ist das erste Mal Enterprise, also die das Original im ZDF gelaufen. Und zum Gedenken daran haben sie eben eine Folge gemacht, wo sich Leute daran erinnern, wie sie im Jahr 72 das erste Mal diese Serie gesehen haben, als Kinder und Jugendliche, weil sie selber alle jünger sind als 72. Und dann haben sie sich drei Interviewpartner in die Sendung geholt, die eben von ihren Erfahrungen erzählen. Und das fand ich sehr schön.
Da habe ich eine ganz fiese Frage dazu. Waren das alles Männer oder war das so ein gemischtes Panel?
Es war gemischt. Es war auch eine Frau dabei. Es war, glaube ich, zwei Männer, eine Frau. Genau. Und die das machen, das sind Jungs. Aber
ja, klar, die kenne ich, aber ja.
Ja. Nee, aber das war ganz nett. Also die kann ich empfehlen. Dann habe ich auch noch, und das führt uns sozusagen auch gleich noch mit in die nächsten News rein, tatsächlich mir nochmal Trekkies angeschaut. Die Dokumentation von 97 1997. Die ist jetzt mittlerweile 25 Jahre alt und hat zum 25. Geburtstag eine Remastered Blu-ray spendiert bekommen. Denn vorher war sie im Grunde nicht mehr zu kriegen. Also man hat sie als DVD noch gebraucht kaufen können oder als VHS-Kassette, wenn man.
Von wann ist denn diese Doku?
Von 97.
Oh, also
25
grade.
Jahre jetzt gerade ja. alt geworden, genau. Und ich habe sie mir nochmal angeschaut. Ich erinnere mich daran damals, als die auf den Markt kam, dass alle die gefeiert haben. Denise Crosby hat die gemacht, die Schauspielerin, die auch Tasha Yar gespielt hat in TNG. Ich habe immer Probleme mit dieser Dokumentation gehabt. Sie schwingt so ein bisschen hin und her zwischen absoluter Fremdscham und ja, wir sind Fans. Aber sie hat sich halt Fans rausgesucht, die zwischen fanatisch und geekig extrem hin und her schwingen. Also da war keiner dabei an Fans, wo ich gesagt hätte, ja, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren. Also ja. das fand ich sehr, sehr schwierig schon damals. Und ich habe sie bei mir jetzt nochmal angeguckt und ich muss sagen, ich find's immer noch schwierig. Nichtsdestotrotz, was ich daran spannend fand, weil es eben von 97 war, beziehungsweise dann auch eben mit einem Copyright 99, du guckst in eine Zeitkapsel rein. Also unabhängig davon, wie die Fans dargestellt sind oder nicht, das ist eine 97er Zeitkapsel, wo ich mir denke, oh mein Gott, also so war das Fandom in den 90ern eben, also zumindest zum Großteil.
Ja, und gut.
Allein dafür ist es schon spannend, sich doch nochmal
anzuschauen. Aber das US-Fandom dann auch, also.
Ja, natürlich, ja.
Aber
klar.
Es war damals tatsächlich so ein bisschen noch geekiger, da hat man sich teilweise noch so ein bisschen mehr so mit Verkleidung, halt so Uniform oder Styling und so weiter. Heutzutage hat das Ganze ja einen viel formelleren Rahmen mit Cosplay, das war ja damals in Europa diese Sache mit Cosplay nicht so formalisiert, also formalisiert ist ein blödes Wort, aber es war halt nicht ein eigenes Genre von Fanaktivität, so wie es heute ist.
Vor allen Dingen hat das heute einen völlig anderen Status, vor allen Dingen durch Marvel, zumindest habe ich das so empfunden, vor allen Dingen durch Marvel ist es mittlerweile cool, auch mal nerdig oder geekig zu sein. Und es hat einen ganz anderen Stellenwert. In den 90ern warst du noch der Outsider, muss man ja wirklich sagen.
Ja, natürlich.
Also, und das war uncool. Und wenn du so irgendwie, also wir haben das noch so erlebt, es war halt nicht cool, Star Trek-Fan zu sein.
Oh,
außer du hattest vielleicht, du hattest jetzt Glück, deine Familie war gesammelt auf deiner Seite. Aber bei mir war es halt echt so, ich hatte eine Freundin, mit der ich Star Trek besprechen konnte. Und das war's. Und der Rest hat immer so ein bisschen so von oben herab, ja, die ist halt Star Trek-Fan. So, ja. Am besten hast du es auch gar nicht richtig erzählt. Und so, es hatte immer so einen leichten Charmefaktor, war das behaftet. Und das ist natürlich auch, man ist ja auch jugendlich und das ist, sag man, ist auch irgendwie, ja, egal. Nichtsdestotrotz, und so ein bisschen diesen Charakter hat das Ganze.
Ja, das war in der Schule, niemand gemocht.
Genau.
Und ich hatte Glück, dass ich halt in meiner Umgebung es einige so geekige soziale Gruppen gab, in denen ich gut andocken konnte, wo mein Star Trek-Tum tatsächlich dann okay war. Und das war für mich also so eine, und natürlich bei meinen Eltern sowieso, aber das war auch ein großes Glück, aber ansonsten war es echt so ein Spagat zwischen in der Schule, wirst du halt dafür blöd angemacht und dass du das magst und außerhalb der Schule hast du dann quasi dein Refugium an sicheren, netten Leuten, wie man heutzutage sagt, the Safe Spaces, also mehrere sogar, also da richtig Glück gehabt damals, dass zu der Zeit eben diese sozialen Blasen in meiner Umgebung überhaupt existiert haben, rückblickend, und dass ich die finden konnte. Und das ist auch zum Beispiel, es gab ein Event, der wirklich so mein Leben ein bisschen verändert hat. Das war eine lange Star Trek Nacht. Ich glaube, das war 96 in Freiburg. Und das war so an dieser langen Kinonächte, fing um 18 Uhr an, Ende um 11 Uhr abends, 11 Uhr morgens, nächsten Morgen, und es gab zu sehen, also von Star Trek The Motion Picture bis Next Generation, also die Generations, den Film, und zwischen dem unentdeckten Land, also Star Trek 6 und Generations, gab's dann den ersten Teaser von First Contact.
Ja, klar.
Und war natürlich ich als Borg-Fan total begeistert und ich habe da tatsächlich, es gab einen Cosplay-Wettbewerb und ich habe mich da so mit Haushaltsmitteln und so Club-Kit-Klamotten, also so was man damals so als Techno-Fan im Club oder in der Disco trug, also so schwarze glänzende Hosen, ein Kunstleder-Oberteil und Kabel aus Vaters Musikstudio um mich herum und meine Frisur gewickelt und weiße Karnevalsschminke im Gesicht. Gericht und fertig war, war der Borg. Und weil ich die einzige Person war, die nicht so als in der Starfleet-Uniform kam, sondern tatsächlich so quasi so gesagt hat, nee, ich mache jetzt mal was ganz anderes und habe diesen Wettbewerb gewonnen. Und es war so ein Gefühl für mich so, boah, ich habe endlich meine Leute gefunden. Und es war so ein Gefühl von, ich bin zu Hause und ich bin bis heute mit einigen Leuten, die auf dieser Star Trek-Nacht waren, sehr, sehr eng und gut befreundet. Und, und ich sag halt einfach, es ist echt ein Riesenglück und Privileg, überhaupt sowas zu finden, vor allem damals in den 90ern. Aber ja, wir, unsere Gruppen, wir galten bei den coolen Kids als diese Nerds.
Genau. Ja, ja. Ja, naja, und deswegen, es war ganz spannend, mir das nochmal anzugucken, aber wie gesagt, ich schwankte hin und her zwischen, oh mein Gott, und ja, interessant. Also allein schon auch, der Diskurs behält den Leuten ja dann zum Interview zum Beispiel auch eben diese alten Mikros unter die Nase und man sitzt hier 20 Jahre oder 25 Jahre später und denkt sich, was für Sprünge das gemacht hat. Also nicht nur das Fandom an sich und auch wie das angesehen ist in der Gesellschaft,
die Technologie,
sondern alles. Das war eine große Zeitkapsel. Also dafür alleine lohnt sich das. Mhm. Naja, und wie gesagt, 25 Jahre Blu-ray, jetzt kann man sich's wiederholen. Und das waren so zwei Daten, die jetzt gerade auch aktuell waren. Also 25 Jahre und 50 Jahre.
Und ja, ich denke, in 3 Jahren wird es wahrscheinlich das 35-jährige Jubiläum der Deutschlandausstrahlung von Mission at Farpoint geben. Auch im ZDF.
Das kann sein.
Das wird es geben, weil das ist jetzt 35 Jahre dann her. Also 1990, 7. September 1990 kam die Erstausstrahlung.
Ja, krass, oder? Also wie die Zeit rennt, ey.
Hast du es damals geguckt?
Ich habe damals die Serie geschaut. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, weil ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr dran, ob ich mit der ersten Folge eingestiegen bin oder nicht. Ich weiß, es war definitiv die erste Staffel. Ich weiß aber nicht mehr, welche Folge. Könnte die erste gewesen sein, es könnte auch die 7. oder so gewesen sein.
Ja. Also ich bin, weil meine Eltern halt selbst Sci-Fi-Fans sind, haben wir also als diese Ankündigung damals in der Fernsehzeitschrift kam, dann waren wir ganz begeistert und oh, Patrick Stewart, ja, aus Nordengland, ein Schauspieler, voll gut, wo wir herkommen. Und wir saßen halt mit der ganzen Familie da vom Fernseher und haben dann Mission at Farpoint geguckt. Mhm. Und ja, und ich werde das nie vergessen. Und ja, das hat mein Leben verändert.
Also dann werden wir in 3 Jahren nochmal drüber reden, Elle.
Sehr gerne.
Sehr schön. Was sich übrigens auch, was heißt lohnt, aber wo man auch mal einen Blick reinschmeißen kann, um drüber zu reden, ist in die CBS Watch Magazin. Die haben offensichtlich ein eigenes Magazin, das war mir auch neu. Ich habe nur davon erfahren, weil nämlich jetzt die...
Wie heißt das Magazin?
CBS Watch Magazin. Also
CBS. Schauen.
Genau. Und der Star Trek Sender sozusagen. Mhm. Und da habe ich jetzt auch nur reingeguckt, weil da ein ganz langer Artikel über Strange New Worlds drin war und ein sehr nettes Fotoshoot. Die Leute sind in Designerklamotten geschmissen worden und einmal in Schwarz-Weiß abgebildet.
Ach, wie hübsch.
Ja, also die sahen wirklich hübsch aus, fand ich. Ich meine, allein für die Fotos lohnt sich da mal reinzugucken. Und wer sagt, der kann einfach kurz mal bei mir auf Twitter vorbeigucken. Ich habe das einfach alles in einen Thread reingepackt. Das ist mein Service-Tweet für euch, Leute. So, dann hatten wir tatsächlich, das ist ein bisschen durchs Fandom gegangen und hat Wellen geschlagen, deswegen möchte ich das kurz erwähnen. Es gibt ja verschiedene Conventions, also Star Trek Conventions in der Welt, und man hört immer wieder von Las Vegas, beziehungsweise dann war es ja Chicago, und in Deutschland hast du halt die FedCon, die ja jetzt bald stattfindet, und du hast und die Destination Star Trek, richtig. Und Destination Star Trek, soweit ich das zumindest weiß, kommt ja ursprünglich aus Großbritannien. Zumindest sind sie da gestartet. Da war auch immer die Veranstaltung, und dann sind sie irgendwann nach Deutschland rübergeschwappt, warum auch immer, und haben dann hier auch diverse Veranstaltungen gemacht und hatten hier aber immer weniger Leute von den Zahlen her, die gekommen sind, als in Großbritannien. Weshalb ich vermutet habe, dass wenn irgendwann mal nicht mehr genug Leute kommen, sie eventuell den Deutschlandpunkt zumachen. Und jetzt war es so gewesen, dass jetzt bekannt gegeben worden ist, dass der Veranstalter, es waren einmal eine Convention in Großbritannien geplant und eine Convention eben in Deutschland, dass der Veranstalter gesagt hat, für das Jahr 2022 sagen wir die Veranstaltung in Großbritannien ab und es wird nur eine Convention Destination Star Trek in Deutschland geben. Im September ist die dann und das hat zu einem riesen Aufschrei geführt, weil natürlich für Großbritannien auch schon Gäste gebucht und Tickets verkauft worden waren. Und weil ja natürlich die Convention ursprünglich aus Großbritannien kommt. Das ist also, mich hätte das auch gewundert.
Das ist halt, ja, das sind halt verschiedene Abwägungen und ja, verschiedene auch Situationen vor Ort, die halt das Geschäftliche dahinter wahrscheinlich
natürlich
beeinflussen. Ich habe das mitgekriegt und es ist wahrscheinlich wieder in September in Dortmund, oder?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade nicht geguckt, wo es stattfindet. Ich vermute wahrscheinlich Dortmund, ja. Aber es ist halt so gewesen, es war ein bisschen überraschend, denn im Juni startet ja auch Paramount Plus in Großbritannien und in Irland. Das ist ja, da ist ja ein riesen Bohai drum gemacht worden. Und es ging das Gerücht um, dass Paramount Global da eben seine Finger mit dem Spiel hatte. Also die haben da insofern was mit zu tun mit der Convention, weil soweit ich das mitbekommen habe damals, ist Destination Star Trek die Convention, die die offiziellen Gäste von ja. Paramount kriegt. Ja. Also andere Convention müssen die halt über andere Wege buchen, aber Paramount hat halt ein, zwei Convention, wo sie halt automatisiert ihre Leute hinschickt und eine davon ist die Destination. Und dann haben sich eben die Leute mit denen in Verbindung gesetzt, also Showcase ist es, glaube ich, die das offiziell organisieren und haben gefragt, wie sieht's denn aus, warum, weshalb, wieso. Und dann hieß es halt das, was du auch gesagt hast, was wir uns dann auch gedacht haben, ja, aufgrund der immer noch problematischen Situation, auch wenn die Pandemie offiziell zwar nicht mehr ist, aber inoffiziell natürlich immer noch, wollen wir eine Veranstaltung, eine Großveranstaltung haben in Europa und das soll dann Deutschland sein.
Ja, Deutschland ist ja halt außerhalb des englischsprachigen Raums auch der sozusagen die größte Publikum quasi, das deutschsprachige Publikum für Star Trek. Das ist daher
ja,
auch sehr
mich
logisch.
Wundert es eben, ja, mich wundert es aus zwei Gründen. Erstens, weil eben Paramount Plus ja jetzt in Großbritannien launcht und zweitens, weil die Destination halt ursprünglich aus Großbritannien kommt. Also der Veranstalter sitzt halt auch in Großbritannien.
Ja, aber was es hat nichts damit zu tun, wo ich jetzt meinen Geschäftssitz habe, wenn bestimmte Bedingungen sich einfach für mich ändern und woanders halt die Bedingungen besser sind oder halt so sind, wie sie vorher waren. Ich sag nur Brexit und so wie Covid jetzt in Großbritannien gehandhabt worden ist versus hier in Deutschland und so weiter und so fort. Ich denke, da sind und Regulierungen auch verschieden sind. Ich denke, das wird sein und nicht einfach, wo ihr Firmensitz ist. So
ja, wahrscheinlich. Nee, was ich halt meinte, ist auch, du hast natürlich auch eine traditionelle, also ich sag mal, traditionelle Gruppe, die auch immer wieder kommt.
Ja,
und
klar.
Die stößt du halt echt extrem vor den Kopf.
Stimmt, natürlich. Es gibt jetzt irgendeine andere Con, die diese Lücke jetzt füllen wird wohl.
Ja, also es gibt eine in London, aber das ist keine Star Trek Con, sondern es ist, glaube ich, eine Fantasy-Con.
Eine Comic-Con.
Oder eine Comic-Con, richtig. Und die werden halt so ein Panel werden die wohl kriegen. Aber
die haben einige Star Trek DarstellerInnen, die jetzt dahin gehen. Die
es
Liste war groß, inklusive William Shatner.
Ja, gut. Es war zumindest unglücklich, weil natürlich einfach Tickets schon ganz viel verkauft worden sind.
Ja, natürlich.
Und es war immer noch unglücklich, weil nämlich während sie das abgesagt haben, konnte man immer noch Karten kaufen für Großbritannien. Und das ist natürlich echt schlecht organisiert. Da sage ich nur, Leute, also wenn ihr das schon macht, dann stellt auch einfach einen Stopp überall rein in euren Kartenverkauf. Ich glaube, bis vorgestern oder so konnte man noch Karten kaufen. Und das war natürlich ein bisschen doof.
Nee, das ist cool.
Naja, also das wollte ich zumindest erwähnt haben, weil es gibt in Europa halt nicht so viele wirklich große Conventions und das ist eine davon und die andere, wie gesagt, ist die FedCon. Ja, in Deutschland zumindest. Ja, dann haben wir 3-4 News bekommen von Picard. Gates McFadden und Lever Burton haben auf Twitter kurz mal bestätigt, dass sie zur Nachbearbeitung ihrer Dialoge auf dem Set waren. Das heißt, Picard Season 3, wissen wir ja, ist abgedreht, aber ist dann jetzt wohl auch bald fertig bearbeitet. Das ist doch schon mal nett. Und dann haben wir tatsächlich Infos bekommen zu Staffel 3 und zum potenziellen Bösewicht. Also es wird wohl einen großen Bösewicht geben. Und Terry Metalas hat da das eine oder andere fallen lassen und meinte, es wird auf jeden Fall ein Schauspieler sein, mit dem er schon seit Jahren zusammenarbeiten wollte. Also ein sehr, sehr bekannter Schauspieler, der auch noch nie vorher in Star Trek mitgespielt
Schauspielerin?
Er meinte
weil
Schauspieler.
Also hat er auch von Actor. He gesprochen dann.
Ja,
weil,
genau.
Nee, Actor kann auch, ist mittlerweile.
Ja, er meinte, also so wie ich es mitbekommen habe, meinte er he, ja.
Okay, gut.
Aber es ist wohl niemand, der schon mal in Star Trek mitgespielt hat, was ich finde, den Pool schon mal deutlich schrumpfen lässt, denn die meisten haben ja zumindest mal eine Nebenrolle oder eine Alien gespielt.
Viele, ja.
Und es ist nicht Jeffrey Combs, denn der ist mehrfach ins Gespräch gebracht worden. Also das kann er auch bestätigen. Das ist er definitiv nicht. Und dann dachte ich an dich, es wird auch ein bisschen Raumschiff-Action geben, hat er gesagt.
Ja, das ist gut. Endlich mal wieder mehr Raumschiffe. Gib mehr Raumschiffe per Raumschiff. Super.
Er hat es so beschrieben. Er meinte, es wird so ein bisschen so Katz-und-Maus-Spiel, so ein bisschen Submarine-mäßig unterwegs sein. Und das ist ja was, was wir aus Star Trek auch schon kennen. Und das wird wohl auch jetzt auf jeden Fall in Picard Staffel 3 vorkommen.
Ach, fantastisch. Ich bin die Siegelgruppe.
Das sind so zwei Facts, die wir bekommen haben zu Picard.
Und was ich noch mal sagen muss, also ich hab das auch mal retweetet vor ein paar Wochen, also ich bin davon überzeugt, der Bösewicht oder der Antagonist in Picard Staffel 3 ist Ronin, weil er wurde ja quasi dann dem Garaus gemacht, aber dieser Space-Lampengeist, weißt du, der spukt noch herum und jetzt kommt er zurück, weil er so einsam ist und will halt Crusher und die Enterprise-Crew zur Rechenschaft ziehen, wie es ihn wagen konnte, also ihn von dieser Familie wegzujagen und sozusagen sein gesamtes Milieu ihm wegzunehmen und dass das ganz furchtbar ist. Und da müssen wir sehen, wer dann Ronin jetzt spielt.
Aber ich wollte sagen, du musst mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen, wer?
Sub Rosa.
Ich sehe gerade auch, oh Gott, nicht wirklich. Okay, naja, gut. Dann, also, das wird, ja.
Ja, okay. Wer wird Ronin spielen?
Also, damit
und
wäre
Ronin
ja wirklich.
Kommt aus diesem neuen Transwarp-Kanal raus und sagt dann: Hallo, hier bin ich, Beverly, erinnerst du dich noch an mich? Und Beverly ist dann ganz sauer und Picard sagt: Boah, was soll denn dieser Müll? Und Worf ist ganz böse und schießt erstmal
mehr als tief in die Star Trek Geschichte gegriffen.
Ja, das machen die doch immer und ich sag mal so, es ist mark my words, es ist Ronin.
Okay, also wir werden sehen. Ja, und dann haben wir noch ein, zwei Sachen zu Strange New Worlds tatsächlich bekommen. Ich möchte einen Artikel empfehlen, das waren ganz, ganz großartige Interviews und zwar von Leuten, von denen man sonst keine Interviews bekommt. Deswegen will ich das empfehlen, denn von den Schauspielern haben wir 1001 Artikel bekommen. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich eine brancheninterne Zeitschrift gewesen von den Directors Guild Ontario, also Kanada, wo das ja gedreht wird, in Toronto. Die Zeitung heißt The Wider Lens und da war ein ganz langer Artikel drinne und da hattest du Interviews mit Christopher Bine und Amanda Roe, die unter anderem Regie geführt haben bei Strange New Worlds. Du hast Interview gehabt mit den Art Director Jodie Clemmons, dem Grafiker Art Director Timothy Peel und mit dem Executive Producer von Whispang, die also diese ganzen Grafiken und sowas machen. Und
die ganz coolen
Frank Siracusa, der auch eben involviert ist. Und das sind halt Leute, von denen man sonst nicht so viel hört.
Ja, die Crew-Leute und ich habe noch keine Zeit gehabt, die zu lesen, aber das ist tatsächlich das, was mich teilweise mehr interessiert als die Leute, die Figuren spielen. Nichts gegen die SchauspielerInnen, aber das ist halt aus professioneller Sicht als
genau und es war einfach mal ein anderer Blick. Genau und du hast halt super viele Details drin gehabt, ganz viele persönliche Eindrücke natürlich, aber auch ganz viele hinter den Szenen-Infos. Das heißt, der Artikel lohnt sich wirklich zu lesen. Und da habe ich euch den Link mit reingeschmissen, da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Im Zuge dessen möchte ich auch den Twitter-Account von Timothy Peel empfehlen. Das ist der Grafiker, der diese ganzen animierten Ansichten macht. Also das,
ja, also die Motion Graphics.
Richtig, also das, was man zum Beispiel auf den Paneelen sehen kann oder das, was man auf den großen Leinwänden sieht. Also wenn Pike eben sagt, da, so ist unsere, was weiß ich, Laufbahn, wenn wir vom Planet A zu Planet B fliegen und so. Und diese Ansicht, die du dann siehst, das macht der. So,
genau, aber das
sind halt
diese animierten
Truppe.
Sachen, genau.
Genau, genau. Und der postet die kompletten Animationen, also die sind ja meistens länger als nur die 5 oder 10 Sekunden, die man in der Folge sieht, die postet er fast alle komplett auf seinem Twitter-Account. Das ist wirklich ganz interessant, sich anzugucken, selbst für mich, der da eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert dran ist. Dann haben wir noch eine Geschichte bekommen von Christina Chong, natürlich auch wieder eines der klassischen Interviews. Sie spielt ja Laan Nguyen Singh, über die wir heute ja auch ein bisschen noch reden werden. Und da gibt es eine schöne Parallele, oder was heißt eine schöne, aber eine interessante Parallele zwischen ihr und ihrer Figur, wenn es um den Namen geht. Denn wir wissen ja Laan Nguyen Singh, wenn wir Nguyen Singh hören, dann klingelt alles in uns Star Trek-Fans und wir hören Arkan Nguyen Singh, nämlich eben die Figur, die wir aus Space Seed oder aus The Wrath of Khan, den zweiten Film, kennen. Und da werden wir, glaube ich, auch nochmal kurz zu sprechen drauf kommen in der 103. Und da hatte sie aber erzählt, sie heißt ja Christina Chong, das heißt, ihre Eltern sind sowohl US-amerikanisch, aber ihr Vater hat eben chinesischen Hintergrund. Und deswegen hat sie den Nachnamen Chong. Da hat sie halt erzählt, es war immer sehr schwierig für sie als Kind. Sie ist halt sehr gemobbt worden aufgrund des Nachnamens. Und sie hat sich lange dafür geschämt. Deswegen hat sie gesagt, das ist ein Teil der Figur von Lan Nunyen Singh, den sie halt leider sehr gut nachvollziehen kann. Und ja, da hatte sie sozusagen, genau, und da hatte sie sozusagen direkt auch gleich den Anknüpfungspunkt an die Figur. Also das fiel
ja, das
leicht.
Ist ja das, was du beim Schauspielern ja machst. Man sucht nach etwas, oh, was hat mit meinen Erfahrungen zu tun und wie kann ich das da reinarbeiten? Das wird natürlich für sie sehr leicht dann gewesen sein.
Genau. Und das fand ich aber einen interessanten Aspekt und dachte, ich erwähne ihn kurz, weil das natürlich dann auch für die Figur, glaube ich, ganz wichtig ist.
Ja.
Das war so ein bisschen an Kleinigkeiten, die es jetzt im Vorfeld gegeben hat. Und dann können wir eigentlich direkt einsteigen mit der Folge 102 namens Children of the Comet. Ich würde jetzt frei übersetzen, die Kinder des Kometen.
Ja, genau.
Ja, und wir haben im Grunde zwei Storylines, nämlich eine auf dem Schiff und eine auf dem Kometen. Das ist also ganz klassisch. Und auch hier, finde ich, wird wieder ein klassischer Star Trek Trope bedient. Nämlich, ich habe es jetzt mal formuliert, Rettung einer in Anführungszeichen primitiveren Spezies, Alien-Spezies oder einer primitiveren Welt.
Oder eben eine Welt, die eben noch nicht so entwickelt ist.
Genau. Und in diesem Fall ist es eben der Planet Persephone 3 und dessen Bewohner, nämlich die Deleb. Denn die liegen in der Flugbahn des Kometen oder eines Kometen. Und die Enterprise möchte unbekannterweise helfen und diesen Kometen zerstören, damit er eben den Planeten nicht zerstört. Denn er würde den Planeten und alle darauf lebenden Lebewesen eben zerstören. Ja, und das ist, glaube ich, so der Grundplot, von dem wir ausgehen. Ja, und anfangen tut das Ganze direkt mit einem Logbucheintrag von Uhura und das finde ich sehr, sehr schön. Also die Folge 1 fing an, hat so ein bisschen die Perspektive von Pike gehabt und jetzt haben wir die Folge 2. Die Folge 2 wird im Grunde aus Perspektive von Uhura erzählt, Kadett Uhura. Es beginnt gleich mit einer Dinnerparty bei Pike.
Ja.
Was sagen wir denn dazu?
Ich finde das fantastisch. Ich finde das ganz toll. Und ich denke mal, wie diese Küche in seinem Ready Room oder sein Quartier zustande kommt, ich denke, dass das mal so sehr modulares Mobiliar, das er hat. Dass er dann hingehen kann und sagen, ja, jetzt klappe ich mal den Küchenteil aus, jetzt klappe ich mal so und so aus. Und denke, in der Zeit ist das schon möglich, das Ganze sehr modular zu machen. Mhm. Und du hast schon so ein bisschen Anklänge, schon so Sachen wie gute Getränke und so weiter, so barmäßig schon in Ready Room von Pike damals in Discovery Staffel 2 gesehen, wo unterhalb so von Tischen so Weinkühlschrank und Spirituosen und gute Gläser und so weiter sind. Und ich muss mal sagen, die Gläser, die die da verwendet haben, ich muss jetzt auch neue Weißweingläser holen. Ich werde diese, so ich habe so ein paar gefunden, die denen sehr ähnlich oder dieselben sind, weil, oh, wunderschön.
In denen, die man hier auf der, in der Serie sieht, die haben ja dieses Star Trek Zeichen drauf. Wie heißt es denn nochmal?
Das Delta in
Delta
von,
war das Wort, das ich gesucht habe. Genau.
Von Starfleet, genau, weil es natürlich Starfleet Gläser
sind. Richtig, genau.
Das ist natürlich
besonders. Das war wirklich sehr nett, genau. Naja, und ich habe da so ein paar Gedanken zu. Ein Gedanke ist, es ist ja eine soziale Aktivität und am Anfang sagt auch Ortegas, die ja da auch hingeht, zusammen mit Uhura, dass Pike das regelmäßig macht und dass er aber alle möglichen Leute gemischt einlädt. Das heißt, er hat Kadetten dabei, er hat Lieutenants dabei, er hat Leute aus allen verschiedenen Abteilungen dabei, die er einlädt. Also einmal so querbeet, weil ihm das wichtig ist, dass er so alle aus dem Schiff irgendwie mal trifft und kennenlernt. Und ich finde, die Tatsache, dass er diese Art von Partys so gibt, sagt halt unheimlich viel darüber aus, was für eine Art von Captain Pike ist. Denn kannst du dir vorstellen, dass ein Captain Kirk oder auch ein Captain Picard so eine Dinnerparty geben wird?
Nein.
Das glaube ich nämlich
sonst,
definitiv nicht.
Wer genau. Sonst sowas mir einfällt, wer so eine Dinnerparty gibt, ist Sisko.
Richtig, genau. Sisko hat auch die Leute immer zum Essen eingeladen, wobei auch
selbst
da
gekocht.
Richtig. Wobei auch da immer nur, genauso wie Picard übrigens, auch wenn es mal eine Dinnerparty gab, immer nur die Führung.
Eher das die Führungsoffiziere. Ja. OffizierInnen, genau. Genauso wie zum Beispiel bei Enterprise, der, okay, da hat er nicht selbst gekocht, aber bei Enterprise gab es quasi die Kapitänsmesse, wo dann die T'Pol und Trip als Führungsoffiziere
Ja. Offiziere genau, da habe ich nämlich auch gesagt, das zeigt schon, also ich finde, das zeigt schon sehr deutlich, was für ein Typ
er ist. Er hört ja anderen zu und er ist ja jemand, der quasi eher wie so ein Projektmanager ist, ja. Der sagt, okay, hier ist mein Team ist jeweils total spezialisiert an den verschiedenen Abteilungen und ich höre erstmals deren Expertise und fälle dann meine Entscheidung und bin aber auf Augenhöhe mit denen, weil ich quasi mich auch so ein bisschen als Partner sehe, aber andererseits, weil wir in einem Schiff sind und in diesem Schiff müssen trotzdem in vielen Dingen halt einfach eine Entscheidung irgendwann sehr schnell getroffen werden, ist er quasi diese Instanz, der das macht, aber halt auf trotzdem auf einer sehr demokratischen und einer sehr offenen Art. Also mir gefällt Pikes Führungsstil, das ist ja eine Sache, was ich an Pike einfach als Star Trek Captain sehr herausragend finde. Und ja, der Einzige, der so ein bisschen was Ähnliches gemacht hat, war Captain Saru. Der hat ja auch einige. Richtig. Gut, eher die Führung, aber trotzdem halt so die Leute, die jetzt quasi bei, wo es darum ging, ja so der Crew was Gutes zu tun, hat er ja auch diese Dinnerparty veranstaltet. Und das kommt ja jetzt immer mehr vor. Das, also Picard kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Der hat höchstens mal mit Beverly gefrühstückt.
Zusammen. Ja, oder halt mal einen Tee getrunken oder so. Aber es
oder wenn, halt so Staatsbankett so.
Richtig, aber wenn dann auch eben die Leute, die ihm nah sind, und das ist, sind die Führungskräfte. Also hier wird ja explizit im Vorhinein noch gesagt, alle eben, und
das
gemischt
wahrscheinlich
und regelmäßig,
immer,
genau.
Eben, dass es wahrscheinlich so ist, dass er natürlich ein begrenztes Kontingent im Ready Room hat, aber sagen kann, ich lade jetzt, keine Ahnung, mal 15 Leute ein, aber jede Woche oder jeden Monat immer verschiedene Leute. Aber genau, mein Führungsstab ist halt auch dabei, damit halt mein Führungsstab natürlich dann auch sich mit den Leuten, wie ich mich nähern kann, kann ich das auch mit dem, kann der Führungsstab das machen. Und daher ist natürlich, ja.
Und das war ja hier jetzt auch so. Ich meine, Una war dabei, Number One, und Spock war dabei. Und hier treffen wir auch das erste Mal auf Hammer, also den Chef-Ingenieur.
Vor allem die kochen ja auch noch zusammen.
Richtig,
ist ja
weil
auch
Kochen
das
ist ja auch so eine soziale Aktivität. Und ich habe da mehrere Dinge mir noch gedacht. Ich weiß, die sind total unwichtig. Aber erstens, wenn die im Schiff grillen können, ohne dass das zu Problemen führt, dann sage ich nur, Halleluja, Zukunftstechnologie. Ja.
Gut, du hast wahrscheinlich halt auch, da gehe ich mal davon aus, dass sie halt ähnlich, also wenn ich so eine modulare Küche habe, dann wird auch irgendwie in der Decke oder sonst noch was eingebaut
so
sein,
ein
Abzug.
Natürlich.
Weil das heißt, ich glaube, das ist auch irgendwo in TNG kommt das vor mit, genau das kommt in TNG in der Folge Up the Long Ladder, zweite Staffel, ich weiß nicht mehr, Planet der Klone auf Deutsch, wo diese leider sehr stereotypen irischen Menschen ja wohl ein Feuer im Cargo Bay, also wie heißt das auf Deutsch, in der im Frachtraum der Enterprise D machen, und Worf sagt, boah Leute, wir haben hier gerade keine Abzug oder diese die Fire Repression geht an und wir sind hier nicht ausgestattet, um jetzt offenes Feuer hier an Bord zu veranstalten, wo vielleicht so ein bisschen mit insinuiert ist, wenn ein Raum aber dafür ausgestattet ist, dann kann das ja wohl sein, aber das war da wohl nicht möglich. Und das ist halt so ein Raum, genauso sehen wir schon in der ersten Staffel. Und in Discovery Feuer als Deko-Element.
Ja, mir ist schon klar, dass das eigentlich gar kein Thema. Das ist mir schon klar. Aber das war das Erste, was ich dachte. Ich so, oh mein Gott, sie grillen in geschlossenen Räumen. Das Zweite, was ich dachte, war, oh mein Gott, sie grillen. Denn es gibt dieses eine Promo-Foto, wo Pike so irgendwie das Fleisch in so einer Zange in der Hand hat und das Spock irgendwie gerade vor die Nase hält.
Als Grillmeister.
Ja, aber das Lustige daran ist, dass dieses Foto ist mir, als diese Folge rauskam, ungefähr 17.000 Mal in die Timeline gespielt worden. Und jedes Mal dachte ich nur so, aber Vulkanier sind Vegetarier oder sogar Veganer. Man weiß
es nicht. Es könnte, denke ich mal.
Es ist wahrscheinlich kein echtes Fleisch gewesen.
Es ist wahrscheinlich synthetisiertes Fleisch. Und daher wird Spock, der auch teilmenschlich ist, vielleicht sagen, oh, ich esse jetzt zwar keine Tierprodukte, aber ich werde trotzdem so, was menschliche Ernährung betrifft, kann ich mir jetzt vorstellen, dass er sagt jetzt, als Halbmensch sagt er, ja, solange es synthetisches Fleisch ist, werde ich halt so diese eher menschliche, typische, traditionell menschliche Ernährung mit gegrilltem Fleisch eben auch zu mir nehmen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei Spock so ist.
Ich weiß die Folge nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass Riker ja auch in TNG irgendwann mal erzählt, dass ja nur noch, dass das Fleisch ja synthetisiert ist, dass es kein echtes
Und
Fleisch mehr ist.
Riker kocht auch mal, weißt du noch? Ja, wo Riker diese komischen Rühreier macht.
Ach Gott, ja, also in TNG hatten wir auch diverse Experimente, sag ich mal. Jetzt
aber das war nicht Mika, es war Riker.
Stimmt, aber und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel auch so eine Party zu wie Pike.
Ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar so eine Anspielung kriegen, dass in Lower Decks, wo ja Captain Riker mit der Titan vorkommt, dass er tatsächlich auf der Titan auch so quasi gemeinsame Koch-Events macht.
Ja, ja.
Das würde ich ihm zutrauen.
Also das war so mein Gedanke. Und wir kriegen ja hier auch eine Szene, weil du gesagt hast, sie kochen gemeinsam, Hammer und Spock. Hammer ist am Gemüse schneiden und da denke ich mir, naja, wenigstens ein bisschen Gemüse ist dabei. Im Notfall kriegt Spock schon was zu essen. So ist es nicht.
Da muss ich mal kurz was sagen. Das habe ich nie verstanden, weil ich immer sehe Fleisch, egal ob es synthetisch oder nicht, und Gemüse als Dinge, die so zusammen, was Geschmäcker betrifft, sich ja ergänzen und zu einem Gericht und einer Komposition zusammenkommen. Ich empfinde das teilweise nicht nur, manche Amis sind auch so, aber ich empfinde, dass das teilweise was echt, vielleicht irre ich mich auch, sehr deutsche Sache. Sie, Gemüse grillen. Ja, normalerweise.
Nein, ich fand das jetzt gar nicht abwerten.
Ach so. Okay,
nein,
weil,
nein.
Weil ich kenne das
nur,
von
wenn er kein Fleisch
Deutschen,
ist,
was grillen.
Wenn er kein Fleisch isst, dann kann er ja zum Beispiel Gemüse oder andere Dinge essen. Und ich fand gut, dass gezeigt wurde, dass hier eben noch was anderes zubereitet wird, außer Fleisch.
Ja, das ist ja auch
also
logisch.
Das, ja, aber das ist natürlich, das fand ich aber tatsächlich gut. Und die ganze Szene natürlich fand ich sehr witzig, weil nämlich Spock und Hammer ein bisschen Uhura veräppelt haben. Und offensichtlich ist es ja ein Ding, also dass die Kadetten so ein bisschen, ich sag jetzt mal, im Guten veräppelt werden. Das ist halt dieses Hazing-Ritual, was
ja,
eigentlich
Hazing
negativ ist.
Ja, aber wenn es sowas Gutartiges ist, dann ist es eher sowas, ja, willkommen im Club. Alle von uns haben halt diesen eher harmlosen Gag über uns ergehen lassen, weil Hazing in unserer Welt noch teilweise...
Das ist schon negativ, genau. Und aber hier ist es, denke ich, positiv und das sieht man unter anderem in der Szene eben mit Hammer und mit Spock. Und
Ortegas, die halt der Uhura, was allerdings sehr gut ist für uns als Publikum ist, weil Uhura ja durch die, gewollt platzierte Fehlinformation, wir sollen mal bitte auch die Paradeuniform oder Dressuniform, heißt doch Paradeuniform, Dressuniform anziehen, die Dressuniform ja schon so ein bisschen so diesen TNG-Style schon vorausgreift mit dieser Schulterpartie.
Und es ist die Dressuniform der Kadetten auch noch. Also ich glaube, die haben wir noch nie zu sehen gekriegt.
Und ich finde, Uhura sieht darin sehr, sehr gut aus.
Ja, ja. Und interessant fand ich dabei, dass sie diese Dressuniform, die hat auch noch ein bisschen anders gearteten Communicator. Hm? Also nicht, das fand ich noch interessant. Und was ich auch noch lustig fand...
Du meinst eher die Badge, weil die
Badge
waren damals noch
ich.
Keine Communicator.
Naja gut, also ein Badge.
Außer bei Section 31, da waren sie schon.
Und was ich auch noch ganz...
Nicht der normal Starfleet.
Was ich auch noch ganz witzig fand, das war nur in einem Nebensatz dahin gesagt, da Ortegas sprach vom Enterprise-Bingo. Also du hast jetzt dein erstes Feld im Enterprise-Bingo erfüllt. Offensichtlich gibt es ein inoffizielles Enterprise-Bingo unter diesen Mitarbeitern auf der Enterprise und unter anderem auch bei den Kadetten alles mal abhaken. Zum Beispiel Dress-Uniform angehabt haben bei einer Veranstaltung, die du, wo du nicht so gekleidet warst. Genau. Und ich vermute mal ganz stark, dass ein weiteres Feld auch ist, Außenmissionen gehabt haben und mal in Lebensgefahr gewesen zu sein. Oder
ja,
so.
Natürlich.
Also solche Felder. Und ich fand das total witzig. Ich so, oh, es gibt ein Enterprise-Bingo. Dieses Enterprise-Bingo möchte ich gerne mal zu sehen bekommen.
Ja.
Ja, naja. Und dann hatten wir eben, wie gesagt, die Dinnerparty. Hammer wird vorgestellt und Uhura kommt da auch gleich zu ihm und sagt, kann ich irgendwie behilflich sein? Weil sie sieht, dass er eben blind ist oder zumindest eingeschränkt, dass er eben eingeschränkt ist.
Ena nicht sehen kann.
Richtig, genau. Und sie weiß halt, die Ena sind blind und sie hat auch gehört, dass sie eben ja diese telepathischen Fähigkeiten haben, irgendwie Dinge vorauszuspüren und so weiter. Und Hammer und Spock veräppeln sie halt wirklich total. Und auch mit dieser Karotte, die dann Spock schmeißt und Hammer fängt sie eben auf und meinte, ich habe gerade telepathisch vorausgesagt, dass ich diese Karotte dir zuschmeißen werde. Und Uhura steht da nur da und fühlt sich irgendwie so ein bisschen so und und hat dann aber das letzte Wort, und das fand ich so wunderschön, weil sie dann nämlich Hammer und Spock zurechtweist in jeweils der eigenen Sprache. Und beide ganz überraschend reagieren und meinte, oh mein Gott, da spricht jemand unsere Sprache. Und dann ist sie ja weg und dann sagt ja Hammer noch so niedlich,
ich mag sie.
Und Spock wirklich, also so indeed. Und ich dachte so, also es war ganz, ganz großartig, ich habe diese Szene gefeiert.
Ja, und Uhura, das ist jetzt ohne zu sehr voraus, aber es kommen ja später in ein paar Folgen noch ein paar andere Sachen, wo Uhura quasi als, ja, die ist ja quasi, was ich sehr schön finde an der Art, wie sie halt als Kadettin verschiedene Stationen ja durchlaufen muss, wie so Azubi, weißt du? Ja, wenn du genau. Azubi in einer größeren Firma oder Institution bist, dann ist es ja meistens durch verschiedene Abteilungen zu gehen. Und das macht sie ja auch. Und sie ist vor allem, was ich sehr schön finde, gerade für junge Leute, die gerade in dieser Situation sind, zu sehen, hier, sei stolz auf, was du bereits mitbringst und lass dich ja nicht veräppeln, weil es gibt ja zum Beispiel im Handwerk oder so weiter, so wenn man in der Firma ist, dass gerne so Witze mit Azubis gemacht werden, wie hol mal das verstellbare Augenmaß und mal irgendwelche, also irgendwelche Witze, die halt ja so dieses eher nette Hazing sind und man denkt so, ja, die junge Stifte und tralala, aber dann auch lernen, wie man gegen halten kann und sagen so, hier, ich bin zwar jetzt nur jung, aber ich bin nie auf den Kopf gefallen und so kann man natürlich auch Respekt kriegen, also das kenne ich selber auch aus meiner Azubi-Zeit, wo ich also mir manchmal so ein bisschen Mut zusammennehmen musste in diesem großen Ding, wo ich da gelernt habe, aber ich dann gemerkt habe, ja, wenn du das trotzdem respektvoll, freundlich sagst, aber dich nicht so Grenzen überschreiten lässt, da kommst du besser mit den Leuten aus. Und Uhura zeigt das halt praktisch da sehr schön in der Serie. Mhm. Ganz, ganz toll.
Ich habe noch zwei Dinge zu Hammer zu sagen, die wir hier zumindest kurz zu sehen kriegen. Das erste ist, die Augen übrigens als kleine Info sind per CGI eben so milchig weiß eben
genauso wie die gemacht worden. Borg-Queen ja. Mhm.
Also er trägt keine Linsen. Das, genau. Da hat er eben, weil das wäre wohl schwierig geworden. Und interessant ist hier auch noch gewesen, also der Schauspieler, der Hammer eben spielt, ist selber auch
blind.
Ja, blind. Also er hat noch 9% Sehfähigkeit, aber das ist im Grunde offiziell blind. Und für den Hammer, für die Figur, hat er 15 Prothesenteile und musste jedes Mal 3 Stunden im Make-up-Stuhl sitzen. Und meinte auch, er würde jetzt sehr viel besser nachvollziehen können, wie es Doug Jones immer geht, weil der sitzt ja wirklich auch immer sehr lange in seinem Stuhl ja, bei Discovery. Genau.
Ja, ja. Und was ich allerdings gut finde, ist, weil das Star Trek, und zwar jetzt nicht erst heute, die haben das auch schon von Anfang an so gemacht. Ich glaube, wie hieß das? Die eine Folge in der, glaube erste Staffel oder zweite, nee, erste Staffel war das, glaube ich, von Next Generation. Glaube, Loud as a Whisper heißt die auf Englisch. Und zwar, das ist mit diesem, wie sagt man, es gibt ein Wort, das ist nicht gut zu sagen, sondern der ist also gehörlos und genau, ein gehörloser Diplomat oder Vermittler. Riva heißt der halt sozusagen sein Chor, den er telepathisch sozusagen als seine Mittler oder halt so Leute hat, die für verschiedene Teile von ihm sprechen und er quasi nicht unbedingt nur eine Gebärdensprache verwendet, sondern eben diese Gebärdensprache eigentlich nur privat verwendet und der Schauspieler, der diesen Riva gespielt hat, eben auch ein Gehörloser ist, der eben, man castet Leute mit diesen Behinderungen mit Leuten, die diese Behinderung haben. Das heißt, dass diese Leute mit diesen Behinderungen, je öfters die natürlich vorkommen, natürlich dann auch entsprechend Rollen bekommen und sozusagen auch in den, ja, in Serien, wie auch immer, vorkommen und normal sind. Also das ist gelebte Inklusion, wie es sein soll.
Zum Großteil. Also ich meine,
Star Trek,
Lever Burton zum Beispiel ja jetzt nicht.
Nicht blind ist,
aber es gibt andere Rollen, da ist es versucht geworden zu machen und hier war es aber genauso. Also der Call, der rausging an die Schauspieler, war explizit, dass sie einen Schauspieler möchten, der blind ist oder aber sehbeeinträchtigt in irgendeiner Form.
Genau.
Und hier fand ich aber noch sehr, sehr schön, als Uhura eben kommt und sagt, kann ich irgendwie helfen? Und er so, warum sollte man mir helfen müssen? Also, dass er sie gleich sozusagen konfrontiert.
Genau.
Und das finde ich, das fand ich, und sie meinte, ja, aber ich habe das gelernt. Und dann meinte er, mir muss nicht geholfen werden. Also, ich komme wunderbar zurecht. Und er hat sie damit natürlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber warum mir das so gut gefallen hat hier ist, weil wir natürlich hier direkt ein anderes Bild präsentiert bekommen, was Behinderung oder Beeinträchtigung angeht, als das, was wir letzte Woche mit Pike bekommen haben. Denn ich hatte ja gesagt, dass das große Problem ist, was natürlich auch daran hängt, dass wir ja schon einfach Folgen haben, von denen wir ausgehen müssen. Nämlich The Cage in dem Fall. Aber dass Pike ja im Moment noch so ein bisschen den Unfall und damit eben das und das im Rollstuhl
sondern
sitzen.
The Menagerie.
Ach, The Menagerie,
genau, da kommt
richtig.
Nämlich der
genau, genau.
Pike danach quasi.
Stimmt. Also, dass aber im Rollstuhl sitzen und dass er das als eine Art Tod ansieht, und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, und hier wird eben das Gegenteil gezeigt. Und wir haben ja schon vermutet, dass vielleicht da nochmal eine Wende kommt oder nochmal eine irgendwie andere Erzählstrang, der das ein bisschen auf den Kopf stellt. Und das hat mir aber sehr gut gefallen im direkten Kontrast zu letzte Woche.
Und was ich daran gut fand, ist auch so ein Reframing von verschiedenen Fähigkeiten, dass du halt sagst, so ja, nur weil jemand etwas nicht kann, muss es nicht irgendwie an einer Norm gemessen werden, sondern Uhura noch, die ist ja auch jung, kommt quasi noch mit dem Denken, dass sehen können eine Norm ist und daher, wenn jemand das nicht kann, braucht Hilfe. Und Hammer zeigt natürlich, was eine klassische Situation ist, wenn jetzt Menschen mit Behinderung helfen wollen, je nachdem, wie sie es machen wollen oder es auch mal lassen, weil sie wissen, die Person kommt sehr gut klar, weil sie halt dann andere Mittel hat, sich zu helfen und keine Hilfe braucht. Und eben auch zu sagen, nee, aufhören eben so diese Ability, also Fähigkeitsnormen zu haben, sondern eher auf Englisch Skillsets oder man könnte sagen,
ja,
verschiedene
Fähigkeiten, ja.
Fähigkeiten, so Gruppen oder Fähigkeiten, Arten zu sehen von Leuten und da zu sehen, dass diese Fähigkeiten, die Leute haben, sozusagen in ihrem Fähigkeiten-Werkzeugkasten, für sie durchaus meistens ausreichend sind, und wenn sie da was brauchen, meistens entweder in sich irgendwie Hilfe basteln oder diese Hilfe tatsächlich dann erfragen. Mhm. Aber dann halt nicht ungefragt jemand kommen soll und sagen, hier kann ich dir helfen.
Ja,
also
ja.
Meistens,
genau um diese ganze Geschichte drehte sich auch ein Artikel, den ich gelesen habe von Horace, der ja den spielt auch, der genau darüber erzählt hat und auch darüber erzählt hat, der ist jetzt auch schon ein paar Tage älter, dass die Entwicklung der Technik für ihn natürlich auch eine enorme Hilfe war, weil er ja noch Zeiten erlebt hat, wo das eben nicht so war, dass man einfach sein Handy hochhält und Sachen vorgelesen bekommt oder mit einer Lupe irgendwie arbeiten konnte oder so. Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt auch, und das ist auch ein Aspekt, er hat genau über diese Szene eben gesprochen, wo seine eigene Erfahrung auch mit reinfließt. Ja,
genau.
Klar, ja. Und es geht dann auch weiter, also wir sitzen dann in der netten Runde zusammen und wir bekommen Uhuras Backstory erzählt. Ich finde es erstmal gut, dass wir überhaupt Backstory zu den Figuren kriegen, denn das ist ja was uns von TOS so ein bisschen fehlt. Wir haben zwar die eine oder andere Info, aber so eine richtige Backstory haben die meisten Figuren nicht. Und Uhura hatte das auch nicht. Es gab zwar im B-Kennen immer Geschichten, aber B-Kennen, wie gesagt, war nie offiziell erkennen. Und jetzt haben wir eben in der Serie tatsächlich die Backstory von Uhura bekommen. Und die ist natürlich enorm tragisch, weil ihre ganze Familie gestorben ist und sie am Ende dann bei ihrer Großmutter gelebt hat. Und dann zu Star Trek gegangen ist, weil sie irgendwie nicht
da
so richtig
flieht.
Wusste, genau, nicht wusste, was sie machen soll. Ihre Großmutter war halt mal bei Starfleet und hat da positive Erinnerungen von, hat sie gesagt, dann gehe ich da halt auch hin. Und sie macht halt das Klassische, was wir ja von Kirk auch kennen. Sie rennt halt weg zu Star Trek. Das kennen wir eigentlich von vielen Figuren. Und hier habe ich öfter mal gelesen, tatsächlich als Kritik aus dem Fandom auch, dass man gesagt hat, musste man jetzt ausgerechnet, Uhura, der Schwarzen in der Serie, musste man hier ausgerechnet so eine tragische, traumatische Backstory verpassen, anstatt sie einfach nur wegrennen zu lassen.
Fast alle eine traumatische Backstory, weil wenn ich mir Spock angucke, hat er so seine Päckchen zu tragen. Wenn ich mir La'an angucke, hat sie Päckchen zu tragen. Wenn ich mir Pike angucke, hat er ganz schön Päckchen zu tragen. Wenn ich mir, dann reden wir ja gleich drüber, wenn ich mir Number One angucke, hat sie Päckchen zu tragen. Ich denke, ich habe auch diese Diskussion mitgekriegt von wegen tragische Backstory, und ja, kann man so sehen. Ich interpretiere es, dass die Leute diese tragischen Backstories haben als Sichtbarmachung, weil in unserer Welt ist es noch so, dass viel nicht über sowas geredet wird, weil es, warum auch immer, man nicht vulnerabel sein will oder es irgendwie aus was auch immer Gründen nicht als schicklich gilt, ständig über sowas zu reden. Und in der Star Trek Welt halt gezeigt wird, ja, wir reden darüber alle, was für Päckchen wir zu tragen haben, in einer Art, wie es offener ist als heute oder wie es halt heute vielleicht langsam anfängt, offener darüber zu reden, und einer Art, wie man sowas in quasi so einer Gesellschaft oder einer Arbeitsstruktur sagen kann, ohne dass irgendwie so befürchte, oh, jetzt werden alle irgendwie wegen ihren Schicksalen nicht mehr professionell wirken, sondern wie halt auf einer professionellen Art und Weise darüber geredet werden und normalisiert werden kann, dass Leute meistens in ihrem Leben schon Päckchen zu tragen haben. Und daher finde ich es gut.
Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich, also es klingt jetzt blöd, aber auf der Enterprise von Strange New Worlds sind alle gleich traumatisiert. Deswegen, dann fand ich, dann ist es okay für mich.
Ja, es wird alles gleich behandelt. Es zeigt halt auch so, dass gut in etwas sein und besonders irgendwie herausragend und so weiter zu sein, nicht unbedingt nur darauf fußt, irgendwie einen perfekten Lebenslauf zu haben, sondern was du daraus machst. Und das halt auch, also auf der individuellen Ebene und auf der strukturellen Ebene heißt das halt, dass du Strukturen hast, in denen du eine Karriere machen kannst, die diese Päckchen, die eins trägt, auch quasi hilft mitzutragen und dass das normalisiert ist. Und daher eben halt auch so, hier das Flaggschiff der von Starfleet, der Föderation, sind selbstverständlich, wird darüber geredet, was die Leute alles schon alles in ihrem Leben Schlechtes oder Gutes, wie auch immer, erlebt haben und dass das halt ein Teil von denen ist, das auch zu integrieren, wie halt auch Spock dem Pike ja auch sagt, benutze dieses Wissen über deine Zukunft oder über deine Traumata, um besser zu sein, um deine Arbeit besser zu gestalten. Und das hast du ja auch schon in PK, die Sache, wie Traumata verarbeitet werden können. Und das ist jetzt halt in episodischer Art nochmal verteilt auf viele Leute mit verschiedenen Sachen weiter. Und ich denke, ich sehe das schon länger, also ich persönlich sehe das schon länger als etwas, dass wir als menschliche Gesellschaften eben jetzt so als große so Debatte oder Entwicklungsstufe haben, dass wir eben so offener mit sowas umgehen können, um uns besser zu kennen und um andere besser zu kennen, um menschlicher und so menschlicher miteinander umzugehen und die Anforderungen von Professionalität zu vermenschlichen.
Was hier übrigens auch sehr schön passt, diese Unsicherheit, mit der Uhura ja porträtiert wird, auch später dann auf ihrer Außenmission, passt natürlich auch ganz, ganz gut dazu. Sie ist Kadett, sie ist jung, sie macht ihre ersten Schritte und ist eben noch nicht die Uhura, die wir aus TOS kennen, was natürlich auch Absicht ist. Das passt hier aber auch sehr gut eben, dass sie in diesem Gespräch hier auch sagt, ja, sie weiß irgendwie eigentlich gar nicht, ob sie wirklich zu Star Trek will. Sie ist halt jetzt mal da. Und dann so ein bisschen auch Spock, der dann sagt, ja, also das ist ja schön und gut, aber überleg dir mal beim nächsten Mal vielleicht, wie du das besser formulierst, denn es gibt genug Leute, die haben da wirklich, also diese haben Starfleet als Traum und wenn dann einer daneben sitzt und sagt, ja, ich wollte eigentlich gar nicht zu Star Trek, aber, oder ich weiß nicht so richtig, dann kann man das auch falsch verstehen. Also ich glaube, der meint es wirklich positiv, ihr das so ein bisschen zu sagen, überleg einfach,
ihr das ja
genau, überleg, wie du das formulierst, aber an sich fand ich gut, dass sie sich da geöffnet hat und sehr schön auch hier nochmal die Szene mit den, ich habe gehört, sie sprechen 12 Sprachen und sie so, 37. Und Spock dreht sich so um und ich dachte, ah, da ist sogar Spock also begeistert von, also ja, sehr beeindruckt. Ja, dann haben wir hinterher eben, wie gesagt, das Fest ist vorbei, dann unterhalten sich Number One und Pike und dabei spülen sie und ich dachte, what the fuck, warum spülen wir noch per Hand?
Das ist so toll. Das
also
ist weil normalerweise
ist absichtlich so.
Kennen wir das ja, wie zum Beispiel, das haben wir in Deep Space Nine in einer Folge, mir fällt jetzt nicht ein, welche das ist, tut mir leid, aber da gibt ja auch Sisko so ein Dinner für sozusagen den Führungsstab und hinterher räumen ja Nog und Jake auf und tun die Sachen einfach in den Replikator oder wenn irgendwie andere Dinner-Situationen sind, dass hinterher, dass sozusagen die übrig gebliebenen Teller und Reste eben in den Replikator entsorgt werden. Und da ist es eben, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass quasi so dieses es traditionell machen, so ein Lifestyle-Ding ist.
Ich glaube,
wie heutzutage.
Auch, ja.
Heutzutage hast du ja auch manche Sachen, die meistens automatisiert sind, aber wenn du irgendwie so ein Erlebnis von einer bestimmten Sache willst, dass du so ein bisschen doch diese quasi statt die digitale, die analoge Version machst.
Genau, dass man sagt, ich gönne mir das sozusagen so zu machen. Ja.
Und dieses Abspülen halt auch so nicht nur eine Pflicht ist, die eigentlich unnötig ist, sondern dieses Abspülen eher zu so einem sozialen Ritual für die, so für die Leute, die diese Party gegeben haben und ein sehr vertrauter Gast, der eh immer zum Stoß bleibt, wie Number One jetzt.
Genau.
Und quasi sozusagen so mental so nochmal so ein Wrap-up zu haben, dieses Hinterher und darüber reden und
die eben mit ihm auch darüber spricht und sagt, was ist denn mit dir los? Du hast diese Frage, ich habe diese Frage, dieses wie siehst du dich in 10 Jahren, wie sieht deine Zukunft aus? Habe ich dich schon 1000 Mal allen möglichen Leuten stellen hören und heute hast du gezögert und weil er natürlich weiß, in 10 Jahren ist sein Schicksal eben nicht das, was er möchte und deswegen hat er gezögert und da kommen sie eben nochmal drauf zu sprechen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war so eine richtig schöne soziale Interaktion einfach der beiden.
Das war auch cool, vor allem sozusagen selbst in Star Trek, in Starfleet, spülen sie ab. Es genau. ist nicht unter deiner Würde. Wenn Pike spülen kann, Junge,
dann kannst du das auch spülen. Sehr schön, ja. Naja, also von dieser Geschichte, die einfach, finde ich, einen sehr, sehr schönen Blick auf die Crew nochmal gegeben hat und natürlich auf Uhura auch, bekommen wir dann jetzt das Grundproblem in der nächsten Szene nochmal dieser Folge präsentiert, nämlich der Komet, der ja dann auf Persephone 3 zurast. Sie versuchen ihn zu zerstören und stellen fest, verdammt, der Komet hat ein Schutzschild. Also offensichtlich ist es kein normaler Komet. Sie beamen sich also runter und das ist die erste Außenmission für Uhura. Wir haben dann also Uhura, Spock, La'an und Sam Kirk, die sich eben runterbeamen. Im Vorfeld kriegen sie natürlich dann noch schön hier ihre medizinische Spritze, also ihr Hypospray.
Vor allem gegen Weltraum-Radiation, also gegen die Strahlung.
und Uhura schluckt schon so, man sieht ihr schon so an.
Vorher sehen die ja schon, dass also architektonische Strukturen drin sind, also werden deswegen auch Sam Kirk als Xeno-Anthropologe und die Uhura als Sprachenexpertin, Kulturexpertin quasi, also für Sprachen, mit runtergeschickt, weil sie quasi dann natürlich auch eben nicht nur eine geologische Situation vorfinden, sondern auch eine kulturelle Situation vorfinden werden. Und daher die Expertisen dieser beiden Leute sehr gefragt sein werden.
Ja, und bevor sie dann eben runtergehen, gibt es die Szene eben, dass Chapel ihnen nochmal das Hypospray gegen die Strahlung danke
die kosmische
gibt und damit ein bisschen mit Spock flirtet. Und da wird natürlich auch eine Storyline bedient, die wir ja aus TOS kennen. In TOS ist es nämlich so, dass Schwester Chapel unheimlich in Spock verliebt ist und irgendwoher muss es ja kommen. Also ich glaube, sie legen hier schon mal die ersten Grundschritte dafür. Genau. Und was natürlich auch niemals nicht cool sein wird. Also was quasi immer cool ist, ist, wenn die Crew in ihren tollen Space-Anzügen über den Gang läuft und hier ist es auch wieder so. Und ich liebe diese Space-Anzüge. Die sind einfach großartig.
Die sind wunderschön. Also die haben wirklich sehr, sehr tolle, also die Raumanzüge.
Ja.
Wunderbar. Also stylisch ohne Ende.
Ja. Naja, wir sind dann also jetzt unten auf dem Komet und dort finden wir ein Ei, also eine runde, eiförmige Struktur. Und sofort ist Uhura gefragt, alles was sie da sind, Vertiefungen drauf, ob was sie denn glaubt, ob das
Muster,
linguistisch
ob das
ist
Sprache
oder nur ein Muster ist. Genau, sie wird gleich eingespannt, was ich ja eigentlich gut finde.
Und sie stellt sich in Frage, weil sie sagt, boah, was soll ich denn? Ihr seid die Experten. Und Sam Kirk schon sagen muss, hey, du bist nicht umsonst hier. Kannst du in diesem Muster vielleicht außer was Dekoratives auch eine sprachliche, wie auch immer, Komponente erkennen? Und sie halt von Sam Kirk und später auch von Spock halt darauf so gepusht wird, so hier, du bist zwar nur Kadettin oder quasi Azubi bei uns, aber dir wird genauso zugehört, weil
und du bist
aus dem Grund hier. Und du bist die Expertin hier unter uns, vor allem nachdem halt Sam Kirk festgestellt hat, dass ein bestimmter Schutzmechanismus dieses Eis ihn erstmals verletzt und ohnmächtig, also in Ohnmacht oder so, wie auch immer, in Koma oder was auch immer versetzt hat ihn. Auf jeden Fall.
Sein Herz bleibt tatsächlich stehen und sie müssen ihn wiederbeleben,
genau.
Denn sie können nicht hochgebeamt werden. Also der Schutzschild des Kometen hat sich aktiviert. Das ist ja das große Problem. Und da fand ich sehr interessant, dass sie ihn wiederbeleben mit einem Defibrillator, der im Tricorder drin ist. Das heißt, offensichtlich hat der Tricorder eine Defibrillatorfunktion. Das war guck mal. Also das fand ich ganz spannend, so als kleines Detail, das wir hier bekommen. Und zum Zweiten musste ich ein bisschen schmunzeln, denn wir haben ja Sam Kirk. Er ist natürlich ein Kirk. Offensichtlich ist er ein Kirk, denn wir kennen ja Captain Kirk, also James T. Kirk, und der ist ja so ein bisschen so ein Hau drauf. Und in diesem Fall ist es auch so, Sam Kirk macht halt einfach den Schritt Richtung dieser
Eis,
einfach mal so, der riskiert es einfach. Und dann wird er eben mit so einer Art, ich sag jetzt mal Stromschlag oder was auch immer, Energieschlag, wird er ja dann eben
Schachmatt gesetzt,
ausgenockt und weggehauen. Und außerdem, zum Zweiten, gibt's auch noch die Szene ganz am Anfang, als sie feststellen, hier ist eine Atmosphäre, man kann hier wohl atmen. Man könnte also den Helm abnehmen und der Erste, der seinen Helm abnimmt, ist dann einfach er auch. Und ich denke mir nur so, okay, offensichtlich liegt's in der Familie. Kirk sind alle so ein bisschen hau drauf. Genau, hau Degen, hau drauf. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Helm ab. Ich fasse jetzt einfach mal die unbekannte Struktur an. So Dinge, wo ich immer so denke, warum? Warum?
Ja gut, andererseits, wie Spock sagte, hat Sam Kirk für Uhura eine wichtige Information zutage gefördert. Fass das einig so
genau.
An.
Genau, fass es nicht an. Das war übrigens auch sehr schön. Spock mit seinem versuchten mit seiner versuchten Aufmunterungsrede, um ihr irgendwie Selbstvertrauen zu geben. Ja. Also Spock, das müssen wir nochmal üben, wobei er ja gesagt hat, ich hab's geübt. Und ich musste so lachen, weil ich sofort ein Bild vor Augen hatte. Spock vor dem Spiegel in seinem Quartier, der versucht, eine Aufmunterungsrede zu üben für seine Kadetten. Und ich dachte, so geil.
Ja, für sein Team, genau. Ja, ja. Und dann halt, ja, dem zweiten Mal halt dann auch besser wurde. Und,
richtig, man sieht auch bei ihm eine deutliche Steigerung, finde ich, in dieser Episode.
Eben, und ja. Sie fängt halt auch an, vor allem, weil sie halt auch sozusagen das, was sie erstmals unbewusst macht, also vor sich hin zu summen und dann eben auch darauf vertraut, hey, vielleicht bringt es ja was, wenn ich da hier am Summen bin von diesem Lied, diesem Kinderlied aus meiner Heimat.
Ja, Volkslied der Kikuyu.
Und da halt eben rausfindet, hey, Musik oder halt Töne sind eine Sprache für dieses Ei, für wer auch immer diese Sache gebaut oder halt in wer da inne wohnt. Weil wir erfahren ja dann halt auch von außen, kommt er ja ein sehr großes, starkes Raumschiff mit sehr, sagen wir mal so, religiösen oder so von einer Mission überzeugten, ja, Leuten, die sagen,
der,
hey.
Universal-Übersetzer sagt, die Hirten.
Die Hirten, genau, ja. Die halt quasi so diesen Kometen mit begleiten oder so ähnliche Kometen wie diesen begleiten, die ja halt quasi so ein bisschen so lebensgebende Instanzen sind, wie auch immer.
Also sie nennen den Mhanid und das heißt übersetzt Bringer des Lebens und sie sind eben davon überzeugt, dass dieser Komet nicht nur ein Komet ist, sondern sie personifizieren ihn, also sie sagen, das ist sich bewusst, genau, und ist aber Lebensbringer. Und mit Lebensbringer, was soll man damit anfangen? Also Pike ist so ein bisschen skeptisch.
Und sagt so, hier, aber was ist mit dem Planeten, wenn dieser Komet jetzt in die Atmosphäre dieses Planeten reinrauscht, dann ist da kein Leben mehr.
Ja, dann ist er Lebensnehmer, genau.
Genau, und dann dieser Sprecher oder der halt mit dem, dieser Hirte quasi, mit dem Pike spricht, halt ihm halt zu sagen, so, hier, vertrau doch mal und wir sind doch eigentlich ruhige, sachliche Leute und hier, geh doch nicht gleich an die Wand, Herr Pike. Und insgesamt kann man das ja zusammenrollen, dass Pike ja dann auch gelernt hat, ja, den ersten Eindruck nicht nur zu folgen, sondern auch zu sehen, wie sich eine Situation entfaltet und wie halt eben aus verschiedenen Perspektiven da, wie kann man sagen, so ein Verständnis oder ein Übereinkommen geschaffen werden kann, weil sie es ja tatsächlich dann geschafft haben am Ende, dass diese Hirten gesagt haben, ja, und wir gehen jetzt nicht mehr als Feinde auseinander, das ist eine gute Sache. Das eben auch
wobei
zu zeigen,
es zwischendurch auch ein bisschen auf der Kippe stand, denn sie wollten ja aktiv eben, also sie haben gesagt, wenn ihr da nicht ja aufhört, mit dem Kometen rumzuspielen und das bedeutet auch eben, eure Leute wieder zurückzubeamen, das wollten sie nämlich auch nicht, also da sollte gar nicht mehr berührt werden, dann greifen wir euch an. Und das Problem ist, sie sind halt deutlich technisch überlegen, der Enterprise. Das ist natürlich auch so. Hier übrigens ganz spannend, hat man im Ready Room gesehen, die Hirten, also die Figuren, die Hirten, waren zum Teil durch Puppenspieler bedient und zum Teil steckten da echte Menschen drinne. Mund und sowas, das waren echte Menschen und aber der ganze obere Teil, da hat der Schauspieler, der in diesem Hirtenkostüm steckte, nichts gesehen. Also das wurde alles per Puppenspieler, die Augen und sowas bedient. Das heißt, es war halb und halb. Also die Schauspieler mussten dann, die gespielt haben, die Hirten mussten auch zu ihren Plätzen geführt werden, weil die halt nichts gesehen haben.
Naja, das ist aber auch...
Aber es war eine schöne Kombination.
Diese etwas alienigere Form machbar.
Das war wirklich sehr nett, das nochmal so zu sehen. Und was wir hier auch noch bekommen, ist ja Uhura, die singt. Und das ist ja was wir aus TOS auch bekommen, da singt sie ja auch. Und es ist aber insofern auch nochmal extra interessant, weil nämlich die Schauspielerin, die Uhura spielt, Celia R. Gooding, ja tatsächlich vom Broadway kommt. Und unter anderem auch einen Grammy bekommen hat für ihre Rolle in Jack Dettel Pill, beziehungsweise auch eine Tony-Nominierung. Das heißt, die kann auch singen.
Ja, die halt wirklich eine erfahrene Gesangsschauspielerin ist, genau. Oder Schauspielmensch ist ja nicht binär. Aber ich glaube, sie verwendet Sie-Pronomen, ja.
Ja, genau. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mir noch so gedacht habe, okay, also wir haben das Ganze jetzt mehr oder minder gelöst dadurch, dass wir gesungen haben. Und Spock begleitet sie ja dann auch. Also sie sagt ja, harmonier mit mir und so weiter, weil da ja Akkorde gebildet werden müssen, um mit dieser Struktur zu sprechen oder zu kommunizieren. Und da dachte ich mir noch so, okay, heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn jetzt zusammen mit Uhura zwei total unmusikalische Leute mit unten gewesen wären und sie hätten halt nicht mit ihr harmonieren können, richtig, weil sie einfach das nicht hören, wäre dann die ganze Außenmission gescheitert oder was? Also
das quasi unmusikalische, ich weiß nicht, wie das jetzt, unmusical oder musically not talented,
ja, also
würde ich
auf
so
jeden Fall,
umschreiben.
Also die denken, sie singen eine Note, aber in Wirklichkeit singen sie halt eine andere Note, weil sie das nicht hören. Also hätten
off
sie
key sind, das sagst du auf Englisch, wenn jemand sozusagen einen Ton nicht halten kann, they sing off key.
Also wenn sie mit Uhura halt einfach nicht harmonieren hätten können, wären sie dann einfach unten geblieben, wäre die Mission gescheitert. Das war halt schon so ein bisschen so, weil ja Laan auch sagt, also Leute, lasst mich da raus, ich bin unmusikalisch, ich kann das nicht. Und Spock dann Gott sei Dank aber halbwegs einen Ton trifft. Und ich dachte, okay, da ist ein kleiner Flaw in dieser ganzen Story, aber ist okay.
Ja, aber das ist wohl, es ist halt einfach so, um zu zeigen, wie halt manchmal so verborgene Talente doch wichtig sind, denke ich. Und ich sag mal, wer mir halt noch einfällt, wer natürlich sehr gut singen kann aus dem Star Trek-Universum, ist Seven of Nine und ja, die Borg-Queen irgendwie auch, also.
Und der Doktor auch.
Stimmt, der Doktor.
Der
Holodoc.
Genau.
Der ist auch ein guter Sänger. Da hätten, also die aus, ja, genau. Also, angeblich sollen doch auch die Borg besonders gut singen können, irgendwie durch
keine
ihre,
Ahnung,
wie auch
gesagt.
Immer, aber auf jeden Fall, passt ja auch zu diesem, wir sind ein Chor. Mhm. Und wer weiß, wer jetzt Star Trek Picard nicht zu Ende geguckt hat, könnte man quasi, jetzt nicht hinhören, kleiner Spoiler, aber, könnte man sich vorstellen, diese neuen Borg unter Borg, mit Borg Queen Borgati, können wir uns vorstellen, die fliegen dann durchs All und singen zusammen so Borg Shanties. Yay!
Was wir hier noch zu sehen bekommen, also wir haben Hammer kennengelernt, wir haben mehr über Uhura erfahren, auch ein bisschen natürlich über Pike und die Beziehung zu Number One. Wir kriegen auch einen kleinen Einblick in Ortegas, die ja als Pilotin, sag ich jetzt mal grob, eben das Schiff fliegt und offensichtlich hat sie also Ortegas Ausweichmanöver in den Computer schon einprogrammiert, denn als sie sich gegen die Hürden behaupten müssen und die sie ja dann tatsächlich auch angreifen, dann sagt sie Ortegas Ausweichmanöver Nummer bla 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 und zack, wird das geflogen. Und ich dachte so, oh, okay, super. Das war auch ein schöner kleiner Einblick in Ortegas und wie sie so gestrickt ist.
Ja, es gibt ja schon so Headcanons von Fans, dass in der Starfleet-Akademie die Ortegas und die Detmar so, weißt du, was ich meine, so freundliche Rivalinnen
bestimmt waren. Wobei Detmar ist älter, glaube ich, ein ganzes Stück als Ortegas.
Bisschen, aber nicht viel. Also ich finde Detmar und Ortegas sind, also vielleicht ist Detmar ein bisschen älter, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden sich in der Akademie begegnet sind und beide halt sehr starke Flugkünste oder Talente haben und sich, oder vielleicht war Detmar eine Mentorin für Ortegas, wir wissen es ja nicht.
Also am Ende ist es dann so, dass tatsächlich, ja, Uhura hat beigetragen, das Problem zu lösen, denn durch ihre Entschlüsselung Eis und des Gesangs werden die Schilder aufgehoben, sie können hochgebeamt werden, aber am Ende ist es dann doch so, dass Spock eigentlich derjenige ist, der den Tag rettet mit seinem Plan und das fand ich ein bisschen eine verpasste Chance. Ich hätte es tatsächlich schöner gefunden, wenn Uhura diejenige gewesen wäre, die das Ganze gelöst hätte, alleine, ohne Spocks Hilfe, weil am Ende es dann doch Spock war, der es gelöst hat. Ich meine, wir kriegen natürlich ja gezeigt, dass man im Teamarbeiten immer besser ist.
Ja gut, sie hat vorbereitet und er hat dann quasi darauf aufgebaut. Das ist ja öfters so, gerade in so Lernsituationen, dass Leute, die also lernen, sozusagen sagen, hier, bereit mal vor, mach mal. Und dann diese Leute so eine Basis bauen, worauf dann die noch erfahrene Person was baut, aber dann diese lernende Person zuguckt und lernt, wie, wenn ich jetzt ausgelernt habe, wie muss ich dann agieren, um anderen Leuten zu helfen? Also ich denke, Didaktik optisch hat das Sinn ergeben.
Ich verstehe schon, warum das so gelöst wurde. Aber naja, ich hätte es halt schöner gefunden, wenn es alleine Hura gewesen wäre. Aber okay, am Ende war es dann eben so, dass sie es geschafft haben, den Kometen eben ein bisschen von seiner Umlaufbahn abzubringen. Und daraufhin dann das dazu geführt hat, dass die Umweltbedingungen auf dem Planeten, an dem er dann vorbeigezogen ist, sich geändert haben. Wir haben also gesehen, Regen in der Wüste und in dem Fall tatsächlich ein wortwörtlicher Lebensbringer.
Also sozusagen mehr Wasser auf diesem Planeten kam, dass also mehr Wachstum, mehr Pflanzen und so weiter.
Genau. Und vorher hat ja der Planet eben, das haben sie ja aufgenommen, als sie da mit ihm zusammen gesungen haben, ja auch eine Melodie abgespielt und diese konnte dann Uhura tatsächlich im Nachhinein entschlüsseln. Und dabei stellt sich raus, dass der Planet versucht hat mit ihnen, oder ich sag jetzt mal der Komet, also das Lebewesen, wie auch immer, mit ihnen zu kommunizieren und ihnen klar zu machen, dass er eben nicht den Planeten zerstören wird. Das heißt, Mahanit muss in irgendeiner Form die Zukunft gekannt haben oder vorausgespürt haben, wie auch immer.
Und so wie Hammer.
Ja, und so vor allen Dingen auch wie Pike mit seiner Vision. Ja. Denn das ist ja das, was sich hier, und das spiegelt sich ja hier alles wieder. Da haben wir wieder, wir haben ja gesagt, Star Trek ist erfüllt von Reimen und auch hier haben wir das wieder. Und das war also noch sehr schön, dass es gezeigt wurde. Und die Hirten sind zufrieden, weil sie sagen, ja, also Mahanit hat Leben gebracht. Und Pike ist zufrieden, weil er sagt, ja, der Planet ist nicht zerstört. Also am Ende ist dann auch alles gut.
Und meine Crew ist wieder da.
Genau, alles ist gut. Die Crew ist wieder da, alle leben, alles super. Und ganz, ganz, ganz am Schluss ist es dann noch so, dass Pike tatsächlich, ich glaube eben auch so von dieser Zukunftsvision, ja, ist er ja immer noch geplagt. Und dass er dann sich hinsetzt und eben all die Namen aufruft von den Leuten, von denen er weiß, dass er sie retten wird. Denn das ist was ich sehr interessant fand. Die Vision, die er gehabt hat, ist nicht nur eine Vision, die er nur gesehen hat, sondern er sagt, er hat sie auch gefühlt. Er hatte die Schmerzen, die er
und
in diesem Moment
hat
hatte.
Wissen.
Und er hat das Wissen. Und das fand ich so krass. Also dieses, aber ich weiß nicht, wie weit dieses Wissen reicht. Also es ist wahrscheinlich nur das Wissen in dieser einen Situation, das er dann hatte. Aber er war wirklich aktiv drinne in dieser Situation. Und deswegen weiß er eben auch die ganzen Namen von den Crewmitgliedern, die er rettet, dadurch, dass er sich in Anführungszeichen opfert. Und diese Crewmitglieder oder diese Leute, die ruft er jetzt eben auf, die sind zu dem Zeitpunkt noch Kinder, was man ja dann sieht, dass die Swender und Tequil Dawn und so weiter und so fort. Und unter anderem ist auch dabei ein Mulik Al-Khazar, der in der Tandera-Kolonie lebt. Und das nur als kleines Easter Egg, das ist Sevens Geburtsort.
Ja, genau.
Also das heißt, die ruft er auf und guckt sich nochmal an und ist natürlich jetzt gefangen in dem Wissen. Ich weiß nicht, ob es ihm vielleicht ein bisschen Trost auch gibt, dass er weiß, okay, also wenn er sein Schicksal versucht zu ändern, dann werden eben diese 5 zukünftigen Crewmitglieder eben wahrscheinlich sterben. Ja, es ist halt ein großes Dilemma für ihn, das sich ja hier durch die ganze Staffel zieht. Ja, Szenen, die ich mochte. Das Essen mit dem Captain, Uhuras 37 Sprachen, Hammers und Spock Dialog mit Uhura, Spocks Pep-Talk oder eben missglückter Pep-Talk, ja. Uhuras Entschlüsselung des Kometen oder diese Eistruktur, das fand ich auch sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Und auch, dass es eben über Musik lief, was ja im Grunde auch Mathematik ist, aber dass es eben mal eine andere Schiene war als das, was wir sonst gewohnt sind. Und Spocks Führungsqualitäten, weil ich finde, auch Spock hat hier eine positive Entwicklung in dieser Folge gemacht. Auch er lernt dazu.
Michael wäre stolz auf ihn.
Ja. Und was ich auch noch sehr, sehr nett fand am Ende, wir hatten ja dann so, ich sag jetzt mal, Afterwork-Drinks mit Pike und Una. Die saßen ja dann noch so zusammen mit ihrem Whisky und haben irgendwie noch gesprochen und getrunken. Und ich dachte so, ach, das ist richtig nett. Also die sind wirklich auch einfach gute Freunde. Kirk hat ja dann auch noch irgendwie, als sie unten waren, nochmal gesagt, Jazzi! Warum? Warum? Also mir ist schon klar, Jazzi ist ein Würfelspiel und mir ist schon klar, was es aussagen sollte, nämlich so nach dem Motto, ah, ich habe gerade alle 9 geworfen oder Bingo oder wie auch
Bingo
immer.
Sagen.
Ja,
na.
Aber ich dachte, wieso haben sie ausgerechnet Jazzi genommen als Spiel?
Ja, ist halt einfach mal was anderes zu nehmen, weil ich glaube, ich habe das schon mal auf Amerikanisch öfters gehört, dass
okay,
Leute das...
Ich habe das noch nie gehört.
So wie Leute halt eben Bingo rufen oder halt...
Ja, oder
ja,
Joker oder alle 9. Ja, ja.
Oder Leute, Dabo...
Genau.
In Universe.
Auch ein sehr schönes Easter Egg. Die Waffen der Enterprise, die schießen ja dann kurz mal auf die Hirten, auf das Hirtenschiff. Die haben rote Laserstrahlen statt blaue. In der letzten Folge hatten sie blaue und diesmal hatten sie rote. Und
die
Phaser. Die Lichter, genau. Und das ist wohl aber auch was in TOS immer wieder vorkommt, dass die manchmal blau sind und manchmal rot.
Ah.
Man weiß, also es war einfach natürlich ein Continuity-Fehler in TOS, aber den haben sie jetzt hier für Strange New Worlds übernommen und machen das quasi kennen. Und das war wahrscheinlich total
noch eine, die haben bestimmt noch eine Erklärung, dass die einen Sachen so oder so gefaced sind, je nachdem, wie die Hülle gelesen wird, um dann den Angriff so und so zu gestalten. Ja. So wie halt der Phaser auch so auf Stun oder auf Kill oder was auch immer gesetzt
richtig
werden kann.
So kann man halt mit Strange New Worlds einfach auch Dinge gerade ziehen. Das finde ich irgendwie sehr nett.
Ja.
Und was auch noch erwähnt wurde, was ich auch noch nett fand, was ich erst gar nicht gehört habe, aber was natürlich auch stimmt, ist, dass der Computer hier schon, gesprochen von Alex Cap, sehr, sehr stark klingt wie der Computer in TOS, beziehungsweise dann später TNG, der ja gesprochen wurde von Rachel Barrett, die ja die Schauspielerin ist, die Number One gespielt hat und Loxana Troi.
Und Nurse Chapel.
Genau, richtig, genau. Und das ist richtig, da hatte ich gar nicht drauf geachtet, aber die Stimmen sind sich von der Stimmfarbe her sehr ähnlich. Das heißt, auch da haben sie im Castingprozess wirklich dran gedacht. Und ich finde es so schön, dass genau diese ganzen Details alle bedacht werden. Ob das jetzt das Zeichen auf dem Glas ist oder auch die Nägel von Number One oder die Ohrringe von Uhura, das hatten wir ja auch in der Originalserie, und eben auch die Computerstimme.
Ja. Ja, und auch zum Beispiel jetzt mal Ethan Peck, die Stimme, wie er den Spock spricht mit der tiefen Stimme. Passt alles super.
Absolut, absolut. Ja, das war also Folge 2 und hat sehr, sehr schön einfach so ganz klassische Star Trek-Tropes gebracht und einfach einen sehr schönen Einblick auch jetzt in die Crew gegeben, vor allen Dingen natürlich mit dem Fokus auf Uhura. Und in Folge 103 liegt der Fokus jetzt auf Number One, auf Una. Das ist die Folge Ghosts of Illyria, also Geister von Illyria. Hm? Das soll es gewesen sein für die Folge 102. Und ja, Elle, hast du noch irgendwas zum Ergänzen? Gab es noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was wichtig ist?
Du hast
oder?
Einiges alles schon sehr schön gesagt. Und da gibt es eigentlich nicht viel, das ich hinzufügen möchte.
Okay.
Sondern ich finde, wir haben das ganz gut auseinanderklamüsert.
Es ist auch doch immer wahnsinnig viel dann in so einer Folge drinne.
Mhm.
Dafür, dass es eigentlich in sich abgeschlossene Folgen sind, was jetzt die Handlung angeht, ist dann doch immer sehr, sehr viel reingestreut.
Ja, und es ist also sehr gehaltvoll, sehr schön. Und ich muss da sagen, so, ja, macht mir viel Spaß. Ich habe jetzt auch mal meiner Mutter angefangen, das zu zeigen, und sie ist begeistert und sagt, es ist wirklich so das Gefühl der 60er Jahre mit modernerer Filmtechnik und natürlich auch zeitgemäßerem Menschenbild. Und sie sagt, das ist ganz großartig.
Ja, weil das ist zum Beispiel jetzt auch eine Serie, wo ich mir echt überlegt habe, dass das vielleicht die Einstiegsserie werden könnte für mein Patenkind. Die ist jetzt, die ist 10.
Ey, so alt war.
Das ist ein perfektes Alter. Und, und ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass sie, ihr Bruder ist halt ein Stückchen jünger und die wollen es ja auch zusammen dann gucken. Ich habe halt gedacht, dass es schön wäre, wenn die mit Prodigy einsteigen können. Aber das wäre natürlich auch eine schöne Einstiegsserie. Und ich muss ja sowieso warten, bis es auf Paramount Plus rauskommt, weil wir brauchen auf jeden Fall eine deutsche Synchro. Also die haben früh Englisch gehabt. Die lernen im Grunde schon seit ich weiß gar nicht, wie alt ist man denn, seitdem sie 6 sind oder so, lernen sie quasi regelmäßig Englisch. Das geht schon, auch im Urlaub und so. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, weil man die dann schnell reden
als,
und ja.
Eben, vor allem, wenn du das halt als Kind nicht zweisprachig hast.
Ja,
weil ich
bin
ja zum Beispiel zweisprachig erzogen worden, weil wir ständig Deutsch und Englisch geswitcht haben. Das war auf einmal. Aber wenn du das halt quasi als Kind lernst, bist du zwar relativ gut, aber wenn du dich sonst nicht ständig mit der Sprache umgibst oder vielleicht Freunde hast, mit denen du öfters Englisch sprichst, ist das halt natürlich dann nicht so ausgeprägt. Und da ist natürlich eine deutsche Synchro oder vielleicht sowas wie Originalversion mit deutschen Untertiteln oder englischen Untertiteln zum Mitlesen.
Wobei, das Stilllesen, also ich meine, das ist auch...
Ja.
Deswegen, ich warte auf die deutsche Synchro und dann werde ich da stehen mit einer DVD in der Hand, weil sie haben kein... Sie haben, also Paramount Plus Streaming werden sie dann nicht haben, das habe ja ich dann. Aber vielleicht, oder vielleicht machen wir einfach einen regelmäßigen Tante-Britt-Besuchstag, an dem wir einfach Star Trek gucken.
Genau. Ich mache das ja auch, ich habe das ja auch schon geplant für meine Nichten, dass wenn die so weit sind, kriegen sie Prodigy und Strange New Worlds und dann halt noch ein paar andere Sachen, so TNG, was auch immer. kriegen sie dann auch, also weil das gehört dazu, ja.
Ja, wunderbar, also dann sind wir ja unsere Pflicht, sind wir dann quasi schon
nachgezogen. Ja, natürlich, als gute Tanten.
Genau. Ihr Lieben, wenn ihr was zu ergänzen habt zu dieser Folge oder wenn ihr gerne mal zu Gast sein möchtet oder wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt, auf dem Herzen liegt, wie auch immer, dann könnt ihr uns entweder auf unserer Homepage einen Kommentar hinterlassen unter trackgasm.de oder uns gerne auch eine E-Mail schicken oder uns antwittern, gerne über unser Trackgasm-Profil auf Twitter oder auch privat. Also meine DMs sind offen, schickt mir ruhig eine DM, alles gut. Oder auch einen Hörkommentar da lassen. Also wir spielen euch auch gerne in der Folge ein, wie ihr möchtet. Wir freuen uns immer über Kritik und eure gute Tat nächste Woche empfiehlt uns einer Person weiter.
Genau.
Bis denn. Tschüss.
Ja. Live long and prosper.